Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des politischen Quartetts, unseres Podcasts als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Seit mehreren Monaten gibt es ein Thema, das uns allen im wahrsten Sinne des Wortes in unseren Geldtaschen brennt, nämlich die dramatisch ansteigende Inflation, die momentan Dimensionen erreicht, die es teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Ich habe gerade gestern am Abend gelesen, in den USA ist die Inflation im Februar auf 7,9% angestiegen. Also wir reden nicht von Ländern mit Hyperinflation wie Simbabwe oder Österreich in der Zeit der Umstellung von der Krone auf den Schilling in die 20er Jahre, wo es ganz andere Dimensionen von Inflation noch gegeben hat, sondern wir reden schlicht und einfach von heute. Und ich glaube, wir alle kennen Leute, die sagen, ich habe eine neue Stromrechnung gekriegt, ich habe eine neue Gasrechnung gekriegt, ich habe eine Heizungsrechnung gekriegt, ich halte das nicht mehr aus, ich kann einfach nicht mehr, ich kann mir das im wahrsten Sinn des Wortes nicht mehr leisten. Es gibt einfach Leute, die müssen sich tatsächlich entscheiden, ob sie was essen oder ob sie heizen. Und unsere Regierung tut schlicht und einfach nichts. Was aber sind die Ursachen von dieser massiven Inflation momentan? Und was ist das, was man eigentlich als Arbeiterinnenbewegung dagegen fordern sollte? Das sind die Themen, die wir heute gemeinsam besprechen wollen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Franz,
Gerhard,
Brigitte
und Axel. Ja, wenn wir uns vielleicht einmal die Zahlen ein bisschen genauer anschauen, oder ein paar Zahlen, die eindrücklich nachvollziehbar machen, was sie momentan gerade abspielt.
Ja, du hast das eh schon gesagt, Axel, also die Inflationsraten ist derzeit so hoch wie seit fast 30 Jahren nimmer mehr. Und ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht. Und wenn man sie anschaut, also zum Beispiel im Februar 2021 war die Inflationsraten 1,2%. 3 Monate später 2,8 und weitere 3 Monate 3,2. Also es ist immer im 3-Monats-Schnitten, kann man sagen, also steigt die Inflationsraten um mehr als 1%. Im Dezember zum Beispiel haben wir gehabt 4,3% und zurzeit, also im Februar, laut Statistik Austria ist 5,9%. Also noch nicht so hoch wie in Amerika, aber dennoch ziemlich hoch. Nicht? Und das trifft natürlich vor allem also die ärmere Bevölkerung. Also ja, und wo war der Preisanstieg? Du hast das eh schon gesagt, vor allem bei der Energie, bei der Bewirtung und Beherbergung, also auch beim Wohnen. Nicht? Und natürlich, wie wir es jetzt haben, bei den Preisen vom Tanken, also Benzin und Diesel.
Ne? Ja, und letztlich bei allem, wo Transportkosten drinnen sind. Ich glaube, genau. Man merkt es auch beim täglichen Einkauf mittlerweile. Und bei den Mieten kommt ja das große Rascheln mit 1. April, weil ja am 1. April die Richtwertmieterhöhung ansteht.
Ja, und weil du Transport ansprichst, das wirkt sich dann besonders stark dann auch auf den Bereich der Lebensmittel aus. Ne? Das werden wir auch bald mit zu spüren bekommen, wie die Lebensmittelpreise stark steigen.
Also ich finde, man spürt es schon, weil wenn ich tue immer ähnliche Sachen einkaufen und wenn ich jetzt irgendwie zahle, dann zahle ich 5 Euro mehr wie vor ein paar Monaten, ja, obwohl der Einkauf ein sehr ähnlicher ist. Natürlich kaufe ich nicht immer genau den gleichen Kas oder so, aber so mein persönlicher Warenkorb ist ein relativ ähnlicher.
Ja, ich glaube, das spüren überhaupt also die Menschen. Also so, ich habe öfter schon Diskussionen jetzt gehabt, gerade wenn wir einkaufen sind, nicht, dass sie die Preise eben so stark erhöht haben, vor allem im Lebensmittelbereich auch, nicht, also wenn du mit den Menschen redest. Und ich denke mir, das trifft eben einfach die Einkommensschwächeren sehr stark. Ne? Die kaufen sich dann das ganz Billige, das nicht Gesunde vor allem. Ne? Also das hat ja auch solche Auswirkungen. Ne?
Ja, das ist ja einer der entscheidenden Gründe, warum ärmere Menschen, ich sage so ganz bewusst nicht, wenn mich dieser Begriff extrem ärgert, ich sage nicht sozial schwache, wie das offiziell heißt, weil diese Menschen sind nicht sozial schwach, sie haben einfach nur weniger Geld. Also das ist ein Schand. Das ist einer der Gründe, warum Menschen mit weniger Geld öfter krank sind und eine geringere Lebenserwartung haben wie Menschen, die finanziell besser gestört sind. Und da reden wir jetzt gar nicht von den Superreichen in Wirklichkeit. Ja, weil man halt dann überlegen muss, naja, kriegen meine Kinder mal am Ende vom Monat auch noch was zum Essen oder müssen sie hungern? Oder gebe ich ihnen lieber das ganze Monat an Dreck zum Essen? Ich sage es jetzt einmal so, wie es ist. Ja. Und die Entscheidung, glaube ich, ist relativ eindeutig irgendwie. Niemand will hungern, die Kinder daheim haben. Niemand will selber hungern. Das ist nicht die Diskussion, glaube ich. Aber die Frage ist, sind es jetzt wirklich die Ölpreise, die das so ausmachen, warum die Preise momentan so steigen?
Die Ölpreise am Markt, meinst du jetzt? Also das, was
es das Rohöl kostet und...
Naja, das ist die große Frage, weil da gibt es eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was das Fassl am Markt kostet, am Weltmarkt.
Das Barrel.
Ja, wurscht. Das heißt recht, das Barrel. Und dem, was der Preis an der Tankstelle ist. Nicht? Wir haben im Jahr 2008, um einen Vergleichswert heranzuziehen, kostet das Barrel $140. Ja? Aktuell kostet es $119. Und der Preis beim Diesel ist damals gewesen 1,43 €. Und jetzt, obwohl noch billiger als damals, das Barrel kostet 1,95 der Diesel. Also das ist sozusagen korreliert nicht. Das heißt, da muss irgendwer gut verdienen dran.
Jetzt so wie bei den meisten Dingen. Jetzt werden die netten Menschen von der Wirtschaftskammer und die von den Autofahrerclubs und von gewissen Autofahrerinnen freundlichen Parteien, wo ein F vorkommt drinnen, zum Beispiel sagen, aber das liegt an die bösen Ökosteuern.
Was?
An die Ökosteuern liegt es, an der CO2-Bepreisung. Naja, aber, was haben sie vergessen?
Dass sie noch gar nicht in Kraft getreten
Ganz ist. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Ja?
Das war ja zu verwirren, Axel.
Also ich habe mir zum Beispiel jetzt einen ausgesucht, oder beziehungsweise habe jetzt gelesen, also 1900, für was werden so die durchschnittlichen, für was geben die Leute so das Geld aus? Ja? Und da war zum Beispiel 1955, waren so die durchschnittlichen Monaten Ausgaben für Lebensmittel fast 47% vom Haushaltseinkommen. Und für Wohnen war es nur 5%. Ja? Und Verkehr hat sich mit 4,2% niedergeschlagen. Und jetzt hat es dann 2019, 2020 hat es eine Konsumerhebung gegeben. Und da waren die Lebensmittel nur mehr 12%, das Wohnen aber 24%. Also von 4% auf 24%. Ne? Das muss man sich auch erst geben. Ne? Und Verkehr hat sich gesteigert von 4,2 auf 14%. Also je höher, denke ich mal, das zeigt einfach, dass mit steigendem Wohlstand wird halt Geld für was anderes ausgeben. Ne?
Und weil natürlich, das sind ja österreichische Durchschnittszahlen. Ne?
Ja, und auch man muss ja auch die technologische Entwicklung und so, nicht? Spielt ja da auch eine Rolle. Ne? Aber es verändert sich einfach, die Ausgaben verändern sich. Ne?
Und bei dem, was du sagst, darf ich nicht vergessen, dass der Durchschnitt beim Wohnen noch nicht so sich dramatisch anhört, aber es immer größere Anteil davon zahlt bis zu 50% und mehr seiner Ausgaben gehen fürs Wohnen drauf. Genau, ne? Also sozusagen, das sozusagen ist es ein Missverhältnis, das einfach nicht auf lange Sicht tragbar ist. Ne? Wenn so viel fürs Wohnen ausgegeben wird, dann bleibt zu wenig für alle anderen Bereiche.
Genau.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, in Wirklichkeit müsste man diese Zahlen differenzieren nach Wohneigentum, das halt am flachen Land breiter verbreitet ist, beziehungsweise in Städten. Also ich komme ja ursprünglich aus Salzburg und da gibt es schon vor vielen Jahren eine Berechnung von der Arbeiterkammer, dass ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt mit 2 Vollverdienern über 60% des Haushaltseinkommens nur für Wohnen und wohnverbundene Kosten ausgibt. Ja. Dann kann man sich ausrechnen, dass da nicht mehr viel übrig bleibt. Jetzt weiß ich natürlich, ist in Wien ein bisschen besser mit diesem, oder in Linz mit diesem großen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, aber es gibt halt auch die Ausrisse ins Negative, insbesondere in die Städte in Westösterreich. Ja, aber selbst wenn es nur 50% sind oder wenn es nur 40% sind, das war ja zum Beispiel seinerseits, glaube ich, tatsächlich eine der größten Errungenschaften des Roten Wien, das ja ursprünglich im Gemeindebau der Zins, also die echte Miete ohne Betriebskosten, gedeckelt war mit 5% des Einkommens, das man gehabt hat. Ja. Also tatsächlich hat es nicht einen Preis gegeben für eine, weiß nicht, 45 Quadratmeter Wohnung war damals wahrscheinlich normal, sondern je nachdem, was du verdient hast, hast du unterschiedlich dafür zahlt. Und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich ein sozial eine gerechtere Geschichte ist was, wie das jeder für einen Quadratmeter gleich viel zahlt. Mir ist schon klar, dass das sich im privaten, im profitorientierten Wohnbau nicht abspülen wird, aber im gemeinnützigen Wohnbau oder im Gemeindewohnbau war das tatsächlich auch wieder ein Modell, das für heute durchaus sinnvoll wäre. Jetzt kann man diskutieren, ob 5% der richtige Betrag sind, aber dass man die Höhe des Zinses an die Einkommenshöhe bindet, finde ich absolut sinnvoll. Ich würde es übrigens, aber da gehen wir jetzt, da kommen wir jetzt wieder aufs eigentliche Thema auch zurück. Ich finde es übrigens auch absolut, oder ich persönlich würde es absolut richtig finden, auch, jetzt werden alle sagen, das ist ein Verstoß gegen einen Gleichheitsgrundsatz irgendwie mit Verfassungsargumenten daherkommen und bla bla bla. Ich fand das auch absolut korrekt, den Preis für alles, was mit Daseinsvorsorge zu tun hat. Und da ist ja vieles dabei, was momentan massiv teuer wird, Gas, Heizen, Strom, Wasser etc. pp. Glaube ich, sollte man genauso an die Einkommenshöhe binden.
Da waren ja viele Bereiche, die man sozusagen progressiv gestalten müsste, nicht? Vom Steuersystem angefangen, insgesamt bis hin zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, Verkehr zum Beispiel.
Ja, natürlich. Ja,
ja, der ganze Bereich der Daseinsvorsorge in privater Hand, das war sicherlich die glückliche Entscheidung, ja, dass man diesen Weg gegangen ist. Und somit die Menschen sozusagen dort die Bewegung am Markt aussetzt. Ob die damit klarkommen oder nicht.
Naja, vor allem, ich meine, die Grundfrage ist, hast du genau in einem Wort genannt, die Grundfrage ist, kann es der Markt oder kann es nicht? Und ich sage, der Markt kann es nicht. Der Franz hat es gerade ganz deutlich irgendwie belegt mit dieser einen Zahl, der Preisentwicklung von einem Barrel Rohöl und der Preisentwicklung von Sprit an der Zapfsäule, ja? die eigentlich komplett auseinandergehen irgendwie. Also offensichtlich spielen da noch ganz andere Mechanismen mit, wie das ach so freie Spiel von Angebot und Nachfrage. Okay, jetzt sind ein paar Steuern dazugekommen auf Sprit. Dafür gibt es ökologische Gründe, die das rechtfertigen. Aber das ist ja nichts, was jetzt in den letzten Monaten passiert, weil diese Steuern sind ja über die Jahre irgendwie dazugekommen. Jetzt ist klar, es wird im Juli nochmal eine Explosion geben, wenn die CO2-Bepreisung kommt. Auch aus ökologischen Gründen halte ich die für richtig, auch wenn sie viel zu gering ist und alle Expertinnen auch sagen, dass sie viel zu gering ist. Also das ist nichts, was der Herr Magnus erfunden hat, dass sie zu niedrig ist. Aber offensichtlich spielen eben nicht nur diese ach so freien Marktkräfte mit, sondern irgendwer muss kräftig verdienen dran. Jetzt im Rahmen der Kriegstreiberei rund um den Ukraine-Krieg sagen alle, das ist, weil der Russ so viel mehr verlangt fürs Erdöl. Und fürs Erdgas ganz besonders. Gar nicht. Stimmt nicht. Ist schlicht und einfach falsch. Weil an den sogenannten Terminbörsen, wo die meisten Rohstoffe gehandelt werden, Preise auf Monate, teilweise auf Jahre im Vorhinein für bestimmte Liefermengen vereinbart werden. Also wir zahlen jetzt fürs russische Gas genau das gleiche wie vor Beginn des Ukraine-Krieges. Also passiert offensichtlich irgendwo irgendwas anders dazwischen. Sprich, das muss entweder in der Verarbeitung des Rohöls in Raffinerien passieren, im Weitertransport, es muss der Endverbraucher genäppt werden oder irgendwas. Also der freie Markt funktioniert offensichtlich in diesem Bereich nicht nach den Kriterien von Angebot und Nachfrage. Sprich, es ist kein freier Markt.
Naja, vor allem gibt es dort Institutionen, die dort agieren, was vielleicht gar nicht bekannt ist. Also zum Beispiel das Investmentbanken, ja. Also besitzen zum Beispiel Infrastruktur für Lebensmittel oder so, weil damit mit zum Beispiel auch mit Lebensmitteln und nicht nur mit Rohöl und weiter spekuliert wird. Ja? Es wird sozusagen als Wertanlage gesehen, dass man schaut, dass es sozusagen möglichst knapp wird, dass es knapp hält, damit dann der Preis steigt. Ja? Und das war ja früher verboten und wurde nach der, so, der Welle, wo sozusagen das Motto war, man muss alles liberalisieren und freigeben und dem Markt überlassen, wurden diese Einschränkungen aufgehoben und inzwischen ja, kann jeder irgendwie damit mischen und damit sozusagen die Spekulation anheizen.
Also eigentlich sollten wir alle unsere Keller mit Rohöl füllen. Oder mit Schweinehälften, um bei einem anderen Beispiel, um zu einem anderen Beispiel zu kommen.
Oder vielleicht mit Getreide.
Getreide
ist ja. Dass man dann zu Biosprit verarbeitet. Das ist, glaube ich, wichtig.
Naja, und das ist ja das Nächste, nicht? Wenn du sagst Getreide. Nicht? Weil jetzt ein Weizen, nicht? Man sagt ja, die Ukraine ist.
Und Mais. Das,
und Mais, nicht? Und Buchweizen. Nicht? Also Russland und die Ukraine sind ja der Brotkorb nicht? Der Welt. Und ja, das fällt jetzt auch aus. Nicht? Und da haben sie schon angekündigt, dass das Brot wieder und überhaupt alle Getreideprodukte teurer werden. Nicht? Genau. Und wen trifft es wiederum?
Und wenn dann die Produktion also, wieder voll einsetzt, nicht? Wenn es wieder vorbei ist, wird der Preis oben bleiben. Nicht?
Das genau.
Heißt, da wird man dann erst
genau, recht also gut, so schnell werden sie wieder nicht runtergehen. Ja.
Mhm. Ja, deswegen würde ich sagen, probieren wir auf die wirklichen Ursachen zu kommen irgendwie. Mhm. Weil offensichtlich sind es nicht Angebot und Nachfrage. Nein. Aber was ist in den letzten 14 Jahren passiert und warum sage ich 14 Jahre? Weil ja 2007, 2008 der letzte tiefere Einbruch der Weltwirtschaft passiert hat. Was ist in den Jahren danach passiert? Die Notenbanken quasi überall auf der Welt haben die Märkte mit billigem Geld geflutet, im wahrsten Sinn des Wortes. Also eigentlich ist Flut noch untertrieben, eigentlich müsste man sagen, getsunamisiert, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was die europäische, also wie viele Billionen die Europäische Zentralbank, die FED irgendwie, also die wirklich großen Player am Weltmarkt in die Märkte gepumpt haben, sprich einfach neues Geld geschaffen haben, das billig vergeben haben, die Kreditraten sind unten. So, und irgendwann will dieses Geld natürlich seinen Profit sehen und einfahren. Und jetzt, im Zuge der nächsten Wirtschaftskrise, auch wenn die nach wie vor versteckt ist, weil die Medien gut dabei mitspielen, irgendwie und so tun, wie wenn wir nicht mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise wären und lauter Ausreden haben wie Krieg und Pandemie, die natürlich alle ihren Beitrag leisten, das ist überhaupt keine Frage, aber die tatsächlich erst nach Beginn der Wirtschaftskrise kommen sind. Und jetzt probieren sie halt alle ihren Reibach schlicht und einfach einzufahren irgendwie. Und genauso wie es der Gerhard gesagt hat, über die Spekulation an Märkten, an sogenannten Terminmärkten insbesondere, genau dort, wo es um Rohstoffe geht, irgendwie wird dort einfach, passieren dort völlig irre Dinge momentan. Und dass natürlich jeder Dollar, den eine Tonne Getreide zum Beispiel mehr kostet, sie natürlich noch auf die Preise von ganz, ganz vielen Gütern niederschlagen, nämlich auf alles, was Getreide drin ist, vom Keksal bis zum Brot und von der Nudel bis zu... bis zur Brösel in Wirklichkeit. Ja, das ist vollkommen klar, nur dass es halt, ein Dollar war jetzt der Kinkerlitchen-Beispiel, in Wirklichkeit geht es dann natürlich um völlig andere Beträge. Ne? Und dann gibt es halt noch eine künstliche Blase, ich meine, jetzt kommt zu dieser künstlichen Blase, die seit 2008 aufgebaut worden ist, noch dazu die Blase der Kriegsangst. Krieg ist einfach immer der beste Profit- und Preistreiber, den es gibt. Wenn man die Leute einredet, irgendwie, ja, ihr müsst sicher sein, und der Zivilschutzverband wirbt ja schon wieder damit, was man alles einlagern muss. Und letzte Mal habe ich in der Apotheke sogar eine Frau getroffen, die diese, was sind es, Kalium-Jodid-Tabletten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, die Jodtabletten werden wieder genau. Mann und die Frau gebracht. Ja.
Da haben wir alles einbunkern und natürlich kommt jetzt diese künstliche Blase dazu, dass man die Leute sagt, ihr müsst jetzt bunkern, weil wir nicht wissen, ob es morgen noch was zum Kaufen gibt. Quasi so wie die Klopapierparanoia am Beginn der Covid-Pandemie. Dabei ist, also wenn wir total ehrlich sind, wenn der Krieg von der Ukraine auf uns überschwappen sollte oder überhaupt eine nukleare Geschichte passieren sollte, dann wären sicherlich die Konservendosen im Keller die geringsten Sorgen sein, die wir haben. Dann können wir froh sein, wenn wir noch leben.
Und es werden die überleben sozusagen, die uns dort reingetrieben haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich würde ganz gern ganz an der Basis beginnen, mal die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich die Inflation? Worum geht es dabei? Ne? Ganz einfach geht es darum zu sagen, dass die Preise steigen. Ja? Und wenn Preise steigen, ist die Frage, wer erhöht denn die Preise? Ja? Und da wird es dann interessant, die Frage, weil die ist natürlich ideologisch schwer aufgeladen. Ja? Da gibt es die unterschiedlichsten Theorien dazu, was da dahinter steckt. Ne? Die Neoklassiker haben da die Vorstellung, es hätte irgendwas mit der Geldmenge zu tun, die da im Umlauf ist, und die Notenbanken müssten die steuern und hätten die Aufgabe, eben das zu regulieren. Ja? Es macht schon Sinn, sozusagen ein Verhältnis zwischen Geld und Ware herzustellen. Klar, sicher, wenn mehr Geld als entsprechende Ware da ist, dann hat das natürlich einen weniger Wert. Bei der Inflation darum gab
Preis,
es sozusagen
einen Preis. Nicht Wert.
Preis. Und, darum ist nach einem Krieg, nach großer Zerstörung natürlich die Inflationsgefahr stark da, weil da sozusagen sehr viel zerstört wird an Waren und Produktionsmitteln und während das Geld noch vorhanden ist. Aber in Wirklichkeit geht es dabei nur immer darum, sozusagen, die Frage ist sozusagen, wer steckt dahinter an Preiserhöhungen? Ja? Wenn man einen Industriellen oder einen Wirtschaftskammerfunktionär fragen würde, würde er sicher sagen, naja, das liegt daran, weil ja, die Arbeitnehmer haben so hohe Lohnforderungen, die wollen immer mehr haben irgendwie und genau. Da bleibt da nichts anderes zurück, da müssen wir die Warenpreise erhöhen, ja, da, darum werden die Preise höher. Wenn das sozusagen der Weg der Wirtschaft ist, dann läuft auf jeden Fall was falsch, weil Unternehmen sollten auf diese Entwicklung immer darauf reagieren, dass sie die Produktivität erhöhen, ja, und nicht die Preise erhöhen. Ja, da stimmt sozusagen in der Innovation was
sie
nicht.
Sie konnten auch den Profit verringern, nebenbei bemerkt.
Ja, das wollen sie ja schon gar nicht. Ja, also wenn die Wirtschaft notwendig hat, die Preise zu erhöhen, dann heißt schon, dass was schief ist in der Entwicklung. Was ist denn das bedrohlich in der Inflation? Für wen ist denn die bedrohlich? Ist die für alle bedrohlich, die Inflation? Nein, also alle, die irgendwelche Wertanlagen haben in Sachanlagen, die können ja unbesorgt sein, weil der steigt dann auch bei der Inflation mit, ja, aber alle die sozusagen eben was verdienen, ja, einen Lohn haben und der, wo der Lohn dann bei einer starken Inflation nicht entsprechend angepasst wird, leiden darunter und die sozusagen ein bisschen ein kleines Erspartes haben. Ne? Sozusagen das Ersparte verliert dann sehr schnell den Wert, wenn eine hohe Inflation ist. Es gibt aber auch natürlich eine Gruppe, die von Inflation profitiert. Ja? Also alle, die ihre Schulden haben, sind froh über Inflation. Also bei hohen Schulden könnte das sogar ein Weg sein, sozusagen aus den Schulden rauszukommen. Ne? Die Neoliberalen beschuldigen darum auch gern die EU und sozusagen dort einige Staaten, schwächere, ökonomisch schwächere Staaten würden das sozusagen absichtlich sozusagen den Weg der Inflation haben wollen, um ihre Schuldenbestände abzubauen. Ja, das wird da gern kolportiert, dass Griechenland oder so ein Interesse hätte, seine Schulden auf den Weg loszuwerden.
Naja, im Zeitalter vor dem Euro irgendwie bei nationalen Währungen war ja tatsächlich die Abwertung ein beliebter Weg, Staatsschulden zu verringern. Ne? Ganz klassisch, wenn ich so an meine Kindheit denke, wie ich so das erste Mal selber Geld gewechselt habe für einen Urlaub, da hast du um 30 Schilling hast 1000 Lire gekriegt und wie das letzte Mal vor der Euro-Umstellung in Italien war, jetzt muss ich nachdenken, ja genau, waren 1000 Lire gerade noch 7 Schilling, ja, und wir reden da jetzt von ungefähr 20 Jahren, also das ist einfach eine Viertelung des Wertes einer Währung. Das macht schon ganz viel was aus, mit dem man jetzt volkswirtschaftlich was erreichen kann.
Zur EU-Politik in der Hinsicht muss man ja dazu sagen, die EU gibt ein Ziel, ein Inflationsziel vor. Das war also ewig lang 2% war das Ziel, dass die Inflation sein soll. Und über viele Jahre war sogar die durchschnittliche Inflation im Euroraum niedriger. Ja, also unter diesen 2%. Trotzdem sozusagen wurde da nicht eingegriffen. Und während man gern sagt, irgendwie ja, eben so schwächere Länder irgendwie würden da irgendwie das ganze Szenario bedrohen, ist sozusagen geht die Bedrohung umgekehrt aus von jenen Ländern wie Deutschland, die aufgrund sozusagen, dass die Arbeitskosten nicht entsprechend gestiegen sind, sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben. Ja? Also dann die haben gerade unsolidarisch gehandelt, weil sie sich einen Wettbewerbsvorteil versichert haben und auf diesem Weg sozusagen natürlich mehr Sachen exportieren konnten, weil sie günstiger wollten. Wenn die Arbeitskosten nicht im gleichen Maße mitsteigen, werden sie günstiger am Markt und können sich dort durchsetzen. Also dann auf der Seite lag da eine nicht solidarisches Handeln und eine Bedrohung sozusagen für den gemeinsamen Währungsraum. Und nicht sozusagen von den ökonomisch schwächeren Ländern. Die haben das Problem, dass die eben nicht mehr den Weg der Abwertung gehen können und damit in einem Dilemma sind. Ja.
Genau, und dann haben sie die anderen Länder in die Bedrängnis gebracht, die ökonomisch schwächeren Länder, so wie Griechenland, und haben dann noch profitiert von den Restriktionen, die sie aufgelegt haben. Nicht? Wie im Falle von Griechenland. Nicht? Damit die Militärgüter und alles weiter bezahlt werden können, die sie ihnen vorher geliefert haben.
Ja, und vor allem hat man ein Argument, um sozusagen über Privatisierung günstig an was heranzukommen. Ja?
Genau.
Sich zum Beispiel Häfen oder so,
genau, zu
schanzen, Flughäfen und so weiter.
Das war da ein Thema gewesen, indem man sozusagen, solange die Inflation niedrig ist, quasi großzügig Geld vergibt, um dann sozusagen das wieder zu verengen. In Form von Zinssteigerungen und dann vielleicht der eine oder andere das nicht mehr berappen kann und dann sozusagen dann mit dem er quasi, was er sich angeschafft hat, das dann wieder an den vorigen Verkäufer zurückgeht. Nicht? In der Zwischenzeit hat er viel Zinsen gezahlt und dann geht es wieder an den Verkäufer zurück und somit hat er doppelten Profit gemacht.
Ja? Ich frage mich halt immer bei dem, weil du gesagt hast, also, die Unternehmer argumentieren oder die Wirtschaftskammer argumentiert, ne, weil ja bei den Lohnverhandlungen, ne, die sind halt schuld, ne, dass die Inflation so steigt, weil dann die Preise steigen. Ob die Verhandlungen, die wir führen, ob das wirklich ein Reallohnzuwachs dann ist. Ne? Also, weil ich denke mir, man kann ruhig mehr verlangen, wenn ich jetzt an die Metallarbeiter zum Beispiel denke, an die Verhandlungen, also da müsste man sicher 5% und mehr verlangen, damit man wirklich die Inflation abgegolten hat. Ne?
Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ja, und, genau. Und Gewerkschaftsziel sollte es ja nicht nur sein, die Inflation abzudecken, sondern die Produktionszuwachs ebenfalls mitzubekriegen. Ja? Also da so einen gerechten Anteil.
Also bei den, dass die sogenannte Benya-Formel, die du ansprichst, ja. Inflation plus halber Produktivitätsfortschritt, ich meine, die ist, glaube ich, seit 20 Jahren nirgends mehr angewendet worden. Also wenn ich ja nur sage, jetzt arbeite ich im Non-Profit-Bereich, aber dann ist es halt logisch, dass man den gesamtgesellschaftlichen Produktionsfortschritt zum Beispiel als Logik herannimmt, weil es ist ja nicht so, dass nur ich in dem Bereich arbeite, sondern es ist ungefähr die Hälfte der österreichischen Arbeitenden, die im Non-Profit-Bereich arbeiten, für die musst du da irgendeine Grundlage nehmen. Also wenn man da nur vorgeschlagen hat, nehmen wir doch bitte die Inflationsrate und den halben gesamtgesellschaftlichen Produktivitätsfortschritt, dann haben sie ihn alle für wahnsinnig gehalten irgendwie, weil das waren in den letzten Jahren permanent Forderungen von über 5% gewesen, weil erstens war die Inflation nicht so gering, auch in den letzten Jahren schon, und zweitens hat es einen enormen, gerade seit 2008 hat es einen enormen Produktivitätsfortschritt gegeben, weil was ist denn passiert mit diesem vielen billigen Geld, dass die Zentralbanken in die Märkte gepumpt haben. Es ist natürlich im Wesentlichen dazu benutzt werden, neue Arbeitstechnologien einzusetzen, die im Regelfall immer die Produktivität erhöhen, die Arbeit billiger machen im Vergleich zum eingesetzten Maschinenpark oder konstanten Kapital, wie die Sozialdemokratie das traditionell nennt. Ja. Und ja, es hat einen irren Produktivitätsfortschritt gegeben in den letzten Jahren und der ist nirgends, aber auch wirklich nirgends abgegolten worden.
Das ist ja selbst die Hälfte, dass man die Hälfte des Produktivitätsfortschritts einfordert, ist schon fraglich. Ja,
das zeigt halt, dass der Benja ein alter Reformist war, weil eigentlich erarbeiten wir den ganzen Produktivitätsfortschritt, das sollte der ganze bei uns ankommen. Ne? Und nachdem das seit Jahrzehnten nicht passiert ist, konnten wir jetzt einmal locker 100% im Nachhinein fordern. Ne?
Das war zumindest ein gerechter Ansatz, ne?
Ja, es ist ja auch unglaublich, dass heute nicht mehr möglich ist, was vor Jahrzehnten selbstverständlich war, dass man sozusagen diesen Produktivitätsfortschritt natürlich auch in die Richtung hin verringerter Arbeitszeit ausgleicht, indem natürlich bei steigender Produktivität natürlich irgendwann nicht mehr für alle Arbeit vorhanden ist, muss man auch schauen, dass man es fair verteilt und dann sozusagen auch weniger arbeitet und auf diesem Weg sozusagen den Ausgleich schafft. Aber das ist sozusagen absolut ein Tabuthema inzwischen geworden, ja, sozusagen von Unternehmerseite, von sagen wir, der Wirtschaftskammer wird stets betont, es wäre völlig unmöglich, irgendwie bei der Arbeitszeit runterzugehen. Ja, das würde uns alle in die Katastrophe führen, was natürlich völliger Unsinn ist.
Bei vollem Lohnausgleich, ne? Das darf man nie vergessen. Oder sogar mehr.
Naja. Ja, natürlich müssen wir den vollen Lohnausgleich fordern. Ja, sozusagen auch bei dem Produktivitätszuwachs, der seit langem nicht mehr an die Arbeitnehmerinnen ausgeschüttet wurde.
Genau.
Zu den Notenbanken, ne? Sozusagen die Notenbanken haben sich ja verschrieben, sozusagen sich der Inflation anzunehmen. Das sollte aus Sicht von uns, der Arbeitnehmerinnen, natürlich nicht alles sein. Also sozusagen eine Notenbank sollte genauso auch, wie es zum Teil, ja, muss man ja sagen, die amerikanische Notenbank durchaus tut, auf sozusagen auf andere Faktoren Acht zu geben. Eben auch, wie sieht es am Arbeitsmarkt aus, mit der Arbeitslosigkeit, also das achtet die EZB überhaupt nicht. Also die verschreibt sich der Inflation. Und da ist eine interessante Entwicklung. Nach der Krise 2008, 2009 wurden die Märkte geflutet aus Angst, dass irgendwie alles zusammenbricht. Ja. Also da wurde einfach Geld hineingepumpt, das ist aber sozusagen nicht bei der breiten Masse angekommen ist, sondern damit wurden vor allem Spekulationen getrieben. Ja? Also sozusagen Spekulation auf den Aktienmärkten, Spekulation im Immobilienbereich. Also die Immobilienpreise sind in den letzten 10 Jahren horrend gestiegen, ja? Weil da alles hineingepumpt wurde. Ja? Also dort gibt es ja schon lange, also so mit der Inflation. Und jetzt plötzlich, wo sozusagen auch bei den anderen Gütern die Inflation angekommen ist, ist die Notenbank ziemlich hilflos und versucht das eher zu leugnen. Ne? Also eine klassische Theorie der Aufgabe der Notenbank müssten die jetzt sofort mit den Zinsen hochgehen, ja, wenn die Inflation da anzieht, aber darüber trauen sie sich gar nicht rüber, ne? Weil sie wieder Angst haben, dass sozusagen dass es an anderen Bereichen ökonomische negative Auswirkungen hat.
Na, vor allem den kleinen Einkommensgruppen haben sie es ja sowieso schwer gemacht, zu Geld zu kommen, selbst wenn es ein billiges Geld war. Nicht? So ist es ja das nicht, dass die groß investieren konnten.
Mhm. Ja, die breite Masse hat sozusagen in dieser ganzen Geldpolitik nur gelitten, weil es ja praktisch keine Sparzinsen mehr gibt. Ne? Sozusagen, es ist ja schon seit längerer Zeit auch bei niedriger Inflationsrate hat man Verluste gemacht, weil die Zinsen, die man auf sein Sparbuch bekommen hat, unter der Inflationsrate lag. Ja,
ja, aber ausgehend davon, dass ich will, dass die Leute das Geld ausgeben, dass sozusagen das Geld in Umlauf kommt und investiert wird, dann nutzt man die Sparzinsen eh nichts. Ne? Also so gesehen, nur die Leute kommen ja gar nicht zum Geld. Erstens steigen die Löhne nicht in dem Ausmaß, damit die Leute Geld tatsächlich ausgeben können im großen Umfang. Also vor allem bei den kleinen Einkommensgruppen dort wird ja jeder Cent sozusagen, der aufs Konto fließt, sofort ausgegeben, würde das ja ankurbeln, das passiert auch nicht. Ja. Und dann selbst jene, die halt vielleicht investieren würden in Güter, in Wohnraum oder was auch immer, die können das nicht, weil sie das Geld nicht kriegen, nicht, weil sie keine Sicherheiten haben. Und deswegen ist das ganze Geld, was überschwemmt wird, verwendet von den Spekulanten, die dann die Investitionen dorthin, wo die Allgemeinheit nichts hat, sondern nur wiederum sehe, wollen sie eben mit Wohnraum oder anderen Dingen spekulieren, mit Getreide oder was auch immer. Ne? Das
und vor allem denke ich mir, also, da gebe ich dir recht, wenn ich zuerst gesagt habe, also, dass die Ausgaben fürs Wohnen weniger geworden sind jetzt, also im Vergleich also zu 1955, glaube ich, dass wiederum mehr wird, nicht? Weil die eh wenig haben, ne? Die geben nicht ja, das ganze Geld fürs Wohnen dann aus, ne? Wenn wir so hohe Gas- oder Strompreise haben zum Beispiel. Ne? Also die müssen das ja für das verwenden. Ne? Und wenn da jetzt Forderungen kommen von Parteien, dass man sagt, ja, man soll dafür die Steuern, also die Mehrwertsteuer streichen dabei, ne? Damit sie das leisten können, auch das Wohnen wiederum. Ne? Ja, das ist eine Möglichkeit, ja.
Naja, ich fand sogar wichtig, dass man im Steuersystem insofern was macht, weil du Mehrwertsteuer angesprochen hast, weil ja das sowieso also eine indirekte Steuer ist, die halt vom Grund her unfair ist, weil im Verhältnis sozusagen du als kleine Einkommensgruppe für das gleiche Produkt viel, viel mehr zahlst als einer, der viel verdient. Ja?
Weswegen wir als Sozialdemokratie schon im Heinfelder-Programm von 1889 wussten, dass wir für die Abschaffung von indirekten Steuern sind, weil es die ungerechtesten Steuern sind, weil sie alle gleich treffen, ja, die viel genau, und die wenig haben, mhm, und sogar tendenziell, jetzt mal theoretisch gleich treffen, und sogar in der Praxis die wenig haben, mehr treffen, weil die wenig haben, geben ja mehr von ihrem monatlichen Einkommen jedes Monat aus. Ja. Deswegen weg mit diesen beschissenen indirekten Steuern irgendwie und dafür gern progressivere direkte Steuern irgendwie. Ja, wenn man natürlich gleichzeitig die Steuerfreigrenze noch immer massiv erhöhen müsste, wenn man sagt, man fordert einen Mindestlohn, der tatsächlich menschenwürdig ist, dann muss man auch zugeben, da braucht man noch viele Lohnrunden, bis wir den erreichen, und das geht einfach schneller, indem man politisch einmal eine grundsätzliche Änderung des Steuersystems erreichen, die halt einfach jenen Betrag, wo man sagt, das ist ein menschenwürdiger Lohn, da gibt es jetzt verschiedene Zahlen, ich persönlich sage ja 2000 sind das, das heißt halt de facto, man müsste die steuerfreie Grenze bei 24.000 Euro im Jahr Gehalt ansetzen, also mehr als verdoppeln von den derzeitigen 11.000 Euro. Und in Wirklichkeit profitieren halt von diesen ganzen ach so tollen Entlastungen bei den Steuersätzen, profitieren umso mehr die Leute, die umso mehr verdienen in Wirklichkeit. Ja. Also wenn man tatsächlich einmal die Leute was Gutes tun will, die wenig verdienen, dann muss man die Steuerfreigrenze massiv anheben und mehr braucht man nicht tun, weil auch von der Steuerfreigrenze, wenn man die anhebt, hat ja auch jeder was davon. Nur halt theoretisch einen sehr ähnlichen Betrag. Ja. Was man dann nicht vergessen darf, es gibt natürlich auch Leute, die so beschissen verdienen, dass sie schon jetzt keine Steuern zahlen. Und da muss man natürlich auch in der Lohnpolitik weiterhin ansetzen.
Weil du durch Steuerpolitik ansprichst, ja, also ich gehe da absolut mit. Also Mehrwertsteuern, Konsumsteuern sind einfach ungerecht in ihrer Konstruktion. Sie treffen einfach vor allem die, die es nicht gut leisten können, am stärksten, ja, weil die müssen konsumieren, die müssen, was sie verdienen, wieder ausgeben und sind dadurch belastet, während andere einen guten Teil sozusagen des Einkommens zur Seite legen können, anlegen können, und die sozusagen dann wenig davon betroffen sind. Und die dann aber wieder sagen, in einem anderen Bereich Vermögenssteuern wäre nichts möglich, ja, wie der gern erzählt, ja, da ist nichts drinnen, wo wir wissen, dass es ja mindestens 1,2 Billionen Euro an Vermögen in Österreich gibt, ja, oder der Hand, ja, sozusagen, dass sozusagen locker irgendwie eine Vermögenssteuer tragen könnte, ohne Probleme, ja. Und auch ohne, dass man Angst haben müsste, dass die so schnell irgendwie aus Österreich abwandern, sie abziehen, weil von der durchschnittlichen Vermögensbesteuerung in Österreich sind wir noch weit entfernt, also dass, bevor wir Befürchtung haben müssten, dass jemand da abzieht und immobile Güter sind auch nicht so leicht irgendwie da mitzunehmen, ja, das kommt auch dazu.
Gefößt, nein, nehme ich den Hochofen geschwind unter den Arm. Nein.
Genau, ja. Also Unternehmer oder Immobilien kann man ja nicht so leicht irgendwie ins Ausland mitbringen, nehmen, ja. Also da wäre viel möglich, ja, aber da ist so massiver Druck darauf, ja, vor allem über die Medien, dass sich da leider überhaupt nichts bewegt in der Richtung. Obwohl wir auch sogar wissen, dass eine Mehrheit der Österreicher für Vermögensbesteuerung wäre, ja. Also das wäre, die Stimmung dafür wäre da, ja.
Ja, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass auch viele Leute Angst haben vor einer Vermögensteuer, weil sie glauben, es trifft sie selber. Aber wenn ich denke, wie wir gefordert haben, ab 700.000 Euro ja, eine Vermögensteuer zahlen, dann frage ich mich, also wer hat denn das? Auch wenn du ein Haus hast, ja, und was weiß ich, zwei Autos zum Beispiel, also ich glaube, das macht auch nicht das aus, ja, die 700.000.
Ne? Ich glaube, mittlerweile.
Und das, glaube ich, also das müssen wir auch, glaube ich, ja, stärker sagen, ab welchem Betrag, nicht, wie wir die Vermögensteuer fordern. Nicht?
Mittlerweile geht es, glaube ich, relativ schnell, dass man die 700.000 hat, auch mit einer Eigentumswohnung. Wir sitzen da ja in einer Gegend Wiens, wir brauchen da nur 2 Kilometer umschauen, du kriegst in diesem Bezirk keine Wohnung mehr unter 700.000 Euro irgendwie. Also es kosten schon 2 Zimmerwohnungen 800.000 Euro aufwärts. Nur, und das muss man halt auch knallhart sagen, der Normalsterbliche kann sich diese Wohnungen ja nicht mehr leisten. Ja? Also insofern glaube ich nach wie vor, dass es absolut okay ist, auch die 500.000 Forderung, wie sie seinerzeit die GPA erhoben hat. Weil wenn da irgendwer jammert, entschuldige, selbst wenn ich 500.000 habe, sag mal, ich habe 510.000, dann zahle ich von den 10.000 nach diesem Modell 1% im Jahr. Sprich, ich zahle 100 Euro mehr Steuer im Jahr dafür, dass ich das Urprivileg habe, zu diesem nicht einmal 10% der österreichischen Bevölkerung zu gehören, die 500.000 Euro oder mehr besitzt. Ja. Also, entschuldige, ja. Wer dann jammert, ist wirklich
Angst haben ja die
unsolidarisch.
Erbschaft machen in Millionenhöhe. Ne?
Ist total interessant. Also, ist total interessant. Nicht mehr leisten
kann, ne? Das muss man schon so sehen.
Es hat einmal eine Partei, von der man es niemals glauben würde, nämlich die bayerische CSU, vorgeschlagen, schaffen wir alle Steuern ab und belassen eine einzige mit 100%, nämlich die Erbschaftssteuer. Und tatsächlich, wenn man jetzt diese liberale Logik, der Mensch verdient das, was er selber leistet, bis in die Endkonsequenz denkt, war das eigentlich total ein fairer Vorschlag, weil ich habe nur das, was ich in meinem eigenen Leben geleistet habe. Aber das ist natürlich schöne religiöse oder ideologisches Blablabla von den Neoliberalen, weil in Wirklichkeit grenzt ja ganz anders. Die Realität ist, da gibt es zum Beispiel, also ich weiß, dass es viele solche Studien gibt, aber ich kenne eine aus Florenz, dass 90% derjenigen, die heute reich sind in Florenz, schon aus Familien kommt, die schon im 14. Jahrhundert, also wie Florenz und Venedig und Genua, die drei dominanten Wirtschaftsmächte in Europa waren, die auch damals schon reich waren. Das heißt, irgendwie diese Tellerwäscher zur Millionärgeschichte ist sowas von lächerlich, wenn man nicht gerade zu dem ein Milliardstel gehört, das einmal im Leben bei der Euro-Million gewinnt, irgendwie spürt sich das schlicht und einfach nicht an.
Ja, interessant, Axel, dass du es ansprichst, das wird ja halt gern vergessen, ja, also im Zeitalter des Neoliberalismus, dass Liberalismus ursprünglich einen Gedanken hatte, ja, sozusagen jeder soll nur das haben, was er sozusagen in seinem Leben irgendwie selbst erworben hat, ja, und nur das ist sozusagen gerecht und sozusagen was über den Tod hinausgeht, müsste das wieder aufgeteilt werden, weil der Erbe, der hat nichts geleistet, ja. Ja, es wird ja gern gesagt, das ist ja schon alles besteuert worden, ja. Wenn ihr es erworben habt, aber der das erbt, irgendwie hat noch nichts geleistet. Ja? Also dass man den mit einer Erbschaftssteuer belastet, ist nur fair. Ja.
Das Interessante ist ja, dass die Neoliberalen den Begriff liberal für sich verwenden, aber offensichtlich hat niemand von ihnen Adam Smith gelesen, geschweige denn verstanden. Weil der Adam Smith war zum Beispiel auch der Meinung, dass es bestimmte, heute würde man Daseinsvorsorge dazu sagen, er hat das enger eingegrenzt, aber von seiner Logik her, gibt es Bereiche, die darf man nie dem privaten Markt überlassen, laut Adam Smith. Nur das hat halt die Montpellerin-Gesellschaft und wie sie alle heißen und die ganzen österreichischen, ich nenne sie ja nicht Neoliberale, sondern eigentlich Neokonservative, sprich Hayek und Co., die Chicago Boy Party, haben es nicht einmal geschafft, ihren Guru zu verstehen. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht, weil das Kapitel in der deutschen Übersetzung ausgelassen worden ist, aber für irgendwelche weltweit anerkannten Ökonomen, die sogar Nobelpreise kriegen, erwarte ich mal schon, dass sie das Original auf Englisch lesen und verstehen können.
Ja, wobei sie haben den Guru eigentlich noch getoppt, wenn du das genau nimmst.
Sie wollen ihn nicht verstehen, natürlich ist es so.
Nein, sie haben ihn getoppt. Warum? Der Guru hat ja sozusagen, du hast recht, die Daseinsvorsorge, wenn die das jetzt so salopp sagen, ausgenommen davon. Aber die haben ja eins gemacht, sie haben sich den Bereich nochmal angeschaut und haben das noch einmal herausgelöst, was auch bei der Daseinsvorsorge Gewinn machen kann. Und erst den Rest sozusagen lassen sie dann wirklich fallen. Also sie haben ihn ein bisschen getoppt, würde ich sagen. Im Sinne von Profit haben sie eines draufgelegt, um maximal Profit zu erreichen. Und deswegen wegen den Erbschaften ist ja für mich ganz interessant, wie kommt es überhaupt zu diesen Erbschaften? Da müsste man sich ja schon vorher überlegen, dass es gar nicht zu diesen Riesenvermögen kommen kann, die auf Einzelpersonen oder auf Einzelgruppen sich quasi fokussieren. Nicht? Also dann würde sich die Frage vielleicht so gar nicht stellen. Nicht?
Das Interessante ist ja, es hat von Attac einmal eine Berechnung gegeben, wie viel Steuern hereinkommen würden, wenn Österreich die Vermögen im Durchschnitt der OECD-Länder besteuern würde. Und das interessante Ergebnis war, dass nehmen wir jetzt einmal die Covid-Zeit aus, weil das ist wirklich ein besonderer Zeitraum, aber viele Jahre vorher hätte, wenn Österreich nur diese eine Steuer so erhoben hätte, hätte Österreich null Budgetdefizit gehabt. Jetzt ist natürlich fraglich, ob das überhaupt sinnvoll und anstrebenswert ist irgendwie. Das ist eine andere Frage, aber gleichzeitig hätte man hätte theoretisch die Staatsverschuldung senken können oder ganz viel sinnvolle Sachen finanzieren können, wie zum Beispiel endlich einmal die Kinderbetreuung so ausbauen, dass Frauen wirklich arbeiten gehen können irgendwie, ein Bildungssystem zu schaffen, das diesen Begriff wieder wert ist, dafür zu sorgen, dass Menschen, die im Sozialbereich arbeiten, um die Armut bei anderen zu verhindern, nicht selber arm werden, irgendwie durch den Nebbich, den sie verdienen und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, da kommen wir schon zu einer zentralen Frage, nämlich wie schaffen wir es, wir haben es eh vorher schon angedeutet, wie schaffen wir es, dass die Lohnentwicklung der Inflationsentwicklung nicht permanent hinterherhinkt? Also für mich persönlich, ich glaube, da gibt's ein, ich halte es noch immer für ein produktives Modell, gibt es in Luxemburg noch immer, in Italien ist es abgeschafft worden unter irgendeiner Berlusconi-Regierung Ende der 90er Jahre, die sogenannte Scala Mobile. Sprich, es ist einmal jährlich, sind alle Löhne und Gehälter automatisch an die Inflation angepasst worden. Wenn die Inflation so schnell geht wie jetzt gerade, glaube ich, dass einmal im Jahr zu viel ist, sondern ich glaube, dass es zumindest quartalsweise automatische Anpassungen der Löhne an die Inflation braucht. Jetzt höre ich schon bestimmte einflussreiche Personen in der Gewerkschaft und sagen, aber das geht ja nicht, weil das ist ja unsere Verantwortung als Sozialpartner. Und man denkt, nein Leute, ich meine, es ist ja lieb und nett, wenn wir tatsächlich so gut Lohn verhandeln würden, dann war das total okay.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja immer das Argument gegen gesetzliche Mindestlöhne in Österreich. Und ich halte das für lächerlich irgendwie. Weil wenn es tatsächlich Mindestlöhne gäbe und eine automatische Anpassung der Gehälter an die Inflation, dann müssten die Gewerkschaften bei den Kollektivvertragsverhandlungen tatsächlich beweisen, was sie imstande zu tun sind. Nämlich dann geht es nur mehr um das Verhandeln von echten Lohnerhöhungen. Und das ist tatsächlich die Aufgabe von Gewerkschaften. Dass, wenn wir schon im Kapitalismus leben, und das tun wir heute mal, jetzt kann man davon träumen und das tun wir alle, und natürlich ist das Ziel, nicht mehr im Kapitalismus zu leben, aber wir werden im Kapitalismus auch nicht zuschauen, wie die Leute in die Armut gestoßen werden. Irgendwie, ja? Und deswegen muss es natürlich auch das Ziel sein, im Kapitalismus die Lebenssituation der breiten Masse, der arbeitenden Menschen, der Pensionistinnen, der Jugend zu verbessern. Sprich, wir können jetzt grundsätzlich sagen, nein, wir wollen kein größeres Stück vom Kuchen, weil eigentlich gehört uns die ganze Bäckerei, weil wir die ganze Arbeit da drin machen. Das ist absolut richtig und das wird auch so sein in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr um den Profit, sondern um die Menschen geht, in einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Aber natürlich ist es im Kapitalismus auch das Ziel, das Stück vom Kuchen permanent größer und größer zu machen, das wir arbeitenden Menschen kriegen. Passiert ist ja genau das Gegenteil irgendwie. Wenn man sich anschaut, dass im 78er Jahr ist die Lohnquote in Österreich ungefähr bei zufällig 78er Jahr und 78% gegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ist leicht zu merken, auch für alte Männer wie mich, genau. Und mittlerweile bewegen wir uns, je nachdem, wie die Lohnquote berechnet wird, zwischen 56 und 65%. Das heißt, in Wirklichkeit gibt es ein größeres Stück vom Kuchen, nur das kriegen nicht wir, sondern das kriegen die Kapitalisten. Die Kapitalisten haben sich in wenigen Jahrzehnten ihr Stück vom Kuchen verdoppelt. Das ist die Realität von 22% auf über 40%.
Darf ich da einhaken? Da kommen wir wieder zurück, was wir schon angesprochen haben. Die sogenannten Neoliberalen oder Neoklassiker, das ist genau das war ihr Programm, ne? Sozusagen die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben man die Erfahrung nach Nationalsozialismus und Faschismus die Einstellung hatte, man muss einen Ausgleich schaffen, ging zur Zeit lang ja gut Hand in Hand sozusagen zwischen Kapital und Arbeit, ne? Weil beide Seiten konnten sich entwickeln und weiterkommen sozusagen. Weil die Unternehmen haben davon profitiert, wenn sie dann gedacht haben, meine Arbeitnehmer sind auch meine Konsumenten, die kaufen auch die Produkte, die ich herstelle, also sollen die auch was verdienen, damit sie sich diese Produkte leisten können. Ja? Und auf diesem Weg konnte man sich gegenseitig hochschaukeln in der Entwicklung. Ja? Aber wie du angesprochen hast, irgendwann im Laufe der 70er Jahre war die Lohnquote sozusagen den Kapitalisten dann schon so hoch, dass sie sozusagen die Notbremse ziehen wollten und sozusagen nur noch das Ziel war, da wir müssen da runter davon, ja, da müssen weg davon sozusagen. Dass irgendwann werden unsere Profite darunter zu leiden haben, wenn sozusagen diese Entwicklung weitergeht. Und danach wurde eben ein Programm gefahren, das eben geschaut hat, dass der Anteil an der Arbeitnehmerinnen am Kuchen immer geringer wird. Ja. Das ganze Programm des Neoliberalismus dreht sich nur darum, dafür zu sorgen, dass dieser Kuchen geringer wird. Ne. Und Franz, was du angesprochen hast, ein Weg, wie sie das gehen wollten, war sozusagen eben die sogenannte Daseinsvorsorge sozusagen für den privaten Profit zu öffnen, also ein Bereich, der davor nicht sozusagen, sozusagen dem Kapital unterlegen ist, sozusagen eben da zur Verfügung zu stellen. weil andere Bereiche ja nicht mehr lukrativ waren, wenn die Menschen nicht mehr verdienen, wenn die Löhne nicht mehr deutlich steigen, sozusagen, kann man den Menschen nicht mehr verkaufen. Ja, weil der andere muss man andere Wege gehen, um an den Profit zu kommen. Ne?
Mhm. Haben da nicht auch die Wiener Linien zum Beispiel mitgespielt oder bei der Daseinsvorsorge, nicht, dass sie verkauft haben, dass das privatisiert worden ist?
Also ja, leider hat sich die Sozialdemokratie da auch irgendwie vom Neoliberalismus anstecken lassen. Ja, also,
naja, da gibt es ganz viele Beispiele. Das Lustige ist ja irgendwie, bevor irgendwer auf der restlichen Welt gewusst hat, wie man Ausgliederung überhaupt buchstabiert, hat es die erste Ausgliederung gegeben in Wien, nämlich die heutigen Häuser zum Leben. Die meisten kennen es noch unter Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser. 1958. War diese Ausgliederung. Ja, und was dazwischen alles passiert ist, jetzt ist das KWB wenigstens noch gemeinnützig, wohingegen die Wiener Linien oder überhaupt die ganze Wien AG, ja, wo ja Wien Strom, Wien Gas etc. dranhängen, ist eine Aktiengesellschaft. Ja, jetzt kann man sagen, aber es ist ja im Besitz der Gemeinde Wien und die Gemeinde Wien als einziger Aktionär kann bestimmen. Ja, innerhalb gewisser Grenzen, weil selbstverständlich muss hier Aktiengesellschaft auch an die Bestimmungen des Aktiengesetzes halten, was es zum Beispiel nicht mehr möglich macht, dass die Gewinne, die beim Wienstrom eingefahren werden, dazu genutzt werden, um die Defizite, die der öffentliche Verkehr macht, und das wird immer so sein, und das ist auch gut und richtig so, dass man den öffentlichen Verkehr auch finanziert, aber man kann das nicht mehr gegenfinanzieren damit, ja, sondern die Gewinne von der Wienstrom verbleiben in der Wienstrom, dürfen auch an niemanden anderen ausgeschüttet werden. Das heißt, sie kaufen sich Stadtwerke in Polen oder sonst irgendwo, was ja auch pervers ist, dass man eigentlich mit unseren Steuergeldern dann wieder andere Stromversorger in andere Städte aufkauft. Wohingegen die Wiener Linien, die jahrelang oder jahrzehntelang, glaube ich, sogar gegenfinanziert worden sind aus diesen Gewinnen, jetzt wieder extra dotiert werden vom Gemeinderat. Also wir haben uns einfach dieser Logik komplett unterworfen. Und ich würde jetzt nicht bei Wien stehen bleiben, sondern ehrlich, ich meine, der Andrusch war ein Neoliberaler und dann sind nur ein paar gekommen irgendwie. Es war ja kein Zufall, dass ein nicht kleiner Teil der SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzler der letzten Jahrzehnte Banker waren. Das hat man auch in ihrer Politik gesehen.
Das Management.
Und ja. dass genau unter denen die Vermögenssteuer abgeschafft wurde. Das war ja unter einer. So, unter einer Koalitionsregierung, aber die SPÖ war der Größere und hat den Bundeskanzler gestellt. Und da geht genau der gleiche Schmäh nachher wieder irgendwie bei der Erbschaftssteuer. Es hat der oberste Gerichtshof, nein, es war der Verfassungsgerichtshof, hat damals nicht geurteilt, die Erbschaftssteuer muss abgeschafft werden, sondern er hat nur gesagt, es müssen die Rechtsgrundlagen für die Erbschaften gleichgestellt werden. Sprich, es hätten die Einheitswerte erhöht werden müssen, weil alle anderen Formen von Erbe höher besteuert werden wie Grund und Boden irgendwie. Und dass die Einheitswerte, insbesondere für die Landwirtschaft, aber für alles seit 1974 oder 73, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht mehr erhöht worden sind, ist sowieso ein Skandal, weil das ja die Basis der Besteuerung von Grund und Boden ist und nebenbei bemerkt auch die Basis dafür, wie viele Bauern in die Sozialversicherung einzahlen. Und deswegen brauchen wir uns nicht wundern, dass wir Trotteln, Lohnabhängige 90%, über 90% von unseren Pensionen selber zahlen, wohingegen es bei den Bauern genau umgekehrt ist, die zahlen sie 10% selber und 90% zahlen wir mit unseren Steuern.
Dafür reden sie im gleichen Ausmaß mit, nicht? Also im erhöhten Ausmaß mit, im Gegensatz zu uns, nicht?
Es sind ja zum Beispiel, ich glaube, viermal mehr, also vom Bevölkerungsanteil viermal mehr Bauern wie Lohnabhängige im Nationalrat. Ne?
Und zu den Vermögenden, also die Diskussion zum Beispiel, die ja so junge Vermögende, Milliardärinnen, Milliardäre, vor kurzem irgendwie angestoßen haben, das ist ja auch wiederum irgendwie eingeschlafen, ne? Dass die gesagt haben, wir finden das selber ungerecht. Nicht? Wir wollen auch Steuern, oder wir sind auch bereit, zu Vermögensteuern dazu zu zahlen. Also Vermögensteuern zu zahlen. Nicht?
Wobei ich glaube, die haben die Angst, dass sozusagen Unruhen entstehen, wenn die Schieflage sich vertieft und dann sie alles verlieren. Nicht?
Wenn es ist ja nicht unberechtigt, ne? Also die Schieflage immer größer wird, steigt ja die Gefahr, dass es sozusagen irgendwann tumultuös wird. Ja, die ein bisschen mitdenken sozusagen über die Auswirkungen, kann man davon ausgehen, dass sie sehen irgendwie, dass es so nicht weitergehen kann, dass das Ungleichgewicht immer größer wird und das Unverhältnis.
Ja, schon, aber die Frage ist sozusagen, dass man das System tatsächlich so ändert, dass so eine Schieflage nicht quasi existent wird, das glaube ich, meinen Sie damit nicht?
Ich glaube, es gibt, also die große Mehrheit hat schlicht und einfach Schiss und sagen, ich gebe lieber jetzt eine Milliarde her, als dass wir alles wegnehmen. Es gibt sicher Einzelpersonen, die Ausnahmen sind. Also zum Beispiel die Marlene Engelhorn, der nehme ich das einfach wirklich ab, dass sie das aus Gerechtigkeit, also dass sie eine tiefe Einsicht in Gerechtigkeit hat. Ja, das ist so ein Stück weit wie Friedrich Engels, der ja aus einer Kapitalistenfamilie gekommen ist und trotzdem die Einsicht irgendwie gehabt hat und sie bewusst auf die Seite der Arbeiterinnenklasse gestellt hat, obwohl er Kapitalist war. Natürlich bestimmt das Sein, das Bewusstsein in letzter Konsequenz, aber halt nicht absolut. Ja. Deswegen haben Menschen sehr wohl die Möglichkeit, eigenständig zu denken und das Richtige zu tun.
Ja, aber ich denke mir gerade da, also hätte man, glaube ich, da hätte man viel mehr diskutieren müssen. Ne? Also gerade als Sozialdemokratie, ne? Gerade den das zum Anlass nehmen und das stärker diskutieren müssen. Ne?
Absolut, ich verstehe sowieso nicht, warum man nicht Inflation, ungerechte Verteilung von Chancen und Eigentum und Vermögensbesteuerung in Zeiten wie diesen, wo die Leute jeden Tag merken, dass alles teurer wird, zu den absoluten Hauptthemen macht. Aber das sagt halt, glaube ich, schon die Lebensrealität von vielen Menschen an der Spitze der Partei, die halt eine andere Lebensrealität hat. Nein, ich meine, wenn ich als Nationalrat, Nationalrätin meinen Neiner Brutto habe, naja, dann habe ich viele dieser Probleme nicht. Die Heimhöfe oder die Kollegen im Handel oder der Amazon-Lenker haben irgendwie. Ja. Das ist halt die Realität. Wie auch immer, wir sind schon wieder am Ende. Ich glaube, wie man wieder mal an unserer Diskussion gesehen hat, es gibt so viele Themen, so viel zum Sagen. Was mich permanent ärgert, ist, dass die Politiker, die Wissenschaftler, die Massenmedien alle vorbeten, wir normalen arbeitenden Menschen haben selber überhaupt keine Ahnung. Nein, die Experten und Expertinnen für unser Leben und das, was wir brauchen in unserem Leben, sind wir selber und nicht irgendwelche Wirtschaftsforscher und nicht irgendwelche Supergescheiden und keine Politiker und auch keine Medienmenschen irgendwie. Deswegen möchte man euch einfach darum ersuchen, sagt, was ihr braucht. Ihr kennt das uns so gern. Schreiben, was ihr meint, irgendwie, ob unsere Forderungen, wie jetzt zum Beispiel permanente Anpassung der Löhne an die Inflation und so weiter und so fort, die richtigen sind. Schreibt uns einfach an kontakt@widerstand.at. Auch wenn ihr Ideen für neue Podcasts habt, wir freuen uns besonders, wenn ihr unseren Podcast weiterverbreitet, entweder von unserer Website auf widerstand.at oder von unseren ganzen Social Media. Wenn ihr Rückmeldungen habt, und am meisten freuen wir uns, wenn wir euch bei irgendeiner Demo in nächster Zeit sehen, wo es um den Kampf gegen Rassismus, gegen Inflation, gegen Sexismus, gegen Krieg, gegen den Kapitalismus und so viele andere Dinge gibt, die einfach demonstrieren zu einer sinnvollen Angelegenheit macht. Wir werden jedenfalls weiterhin Widerstand leisten und verabschieden uns deswegen mit einem gemeinsamen Auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.